In keiner anderen Region im Sudan fordert der Machtkampf aktuell mehr Opfer und mehr Vertriebene als in der Region Darfur im Westen. Arabische Milizen morden, plündern. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht ins Nachbarland Tschad. Auch dort fehlt es an allen Ecken und Enden für die Unterstützung der Geflüchteten. Was wissen Sie über die aktuelle Lage vor Ort im Kriegsgebiet Darfur?
Ja, das, was wir wissen, stammt hauptsächlich von Leuten, die es über die Grenze nach Tschad geschafft haben, sowie von Satellitenaufnahmen und anderen Quellen, weil es keinen Zugang für Telefon oder mobiles Internet an vielen Orten in Darfur gibt. Aber was wir wissen, ist, dass es eine massive Gewalt gegen Zivilbevölkerung gibt und gegeben hat. Arabische Milizen verbündet mit den Rapid Support Forces greifen nicht-arabische Bevölkerungsgruppen an. In El Geneina, also der Hauptstadt von West-Darfur, waren das hauptsächlich Männer der nicht-arabischen Masalit. Und von denen sind dann eben viele geflohen. Es werden auch hochrangige Vertreter der lokalen Elite angegriffen, vertrieben und ermordet. Darunter auch der Gouverneur des Bundesstaates West-Darfur, kurze Zeit nachdem er sich gegen diese Gewalt ausgesprochen hatte und die ASF auch mit Namen genannt hatte als Verursacher. Das, was wir jetzt in den letzten Wochen in El Geneina in West-Darfur gesehen haben an identitätsbasierter Gewalt, das scheint sich jetzt möglicherweise auch noch in anderen Orten in Zentral-Darfur zu wiederholen. Oder zumindest besteht die Gefahr, dass das dort jetzt weitergeht.
Schauen wir kurz zurück. Mitte April eskalierte der Machtkampf zwischen den sudanesischen Streitkräften unter der Führung von General Abdel Fattah Abdelrahman auf der einen Seite und den von General Mohamed Hamdan Dagalo geführten Rapid Support Forces, RSF. Zunächst beschränkten sich ja die gewaltsamen Auseinandersetzungen vor allem auf die Hauptstadt Khartoum. Warum ist jetzt die Lage in der Region Darfur erneut eskaliert?
Ja, dazu muss man wissen, dass Darfur seit 20 Jahren im Grunde im Krieg ist oder massive Unsicherheit erlebt. Und was jetzt eben passiert ist, dass diese lokale Konfliktdynamik in Darfur sozusagen nochmal verschärft wird durch diesen Kampf auf der nationalen Ebene. Aber was wir jetzt zunehmend sehen, ist, dass die Gewalt auch der Führung der ASF in Khartoum außer Kontrolle gerät, dass die Milizen, mit denen sie verbündet sind, ihre eigene Agenda verfolgen, die sie schon eben lange hatten, von der Oberhoheit sozusagen dieser arabischen Gruppen geprägt. Ja, das macht es eben so schwierig derzeit, dass keiner da jetzt noch wirklich drauf einwirken kann.
Die internationalen Medien berichten nur sehr zurückhaltend über die Lage in Darfur. Die internationale Gemeinschaft hält sich bisher ebenso weitgehend zurück. Wer wäre denn Ihrer Ansicht nach am ehesten in der Lage, das Blutvergießen zu beenden oder zumindest zu vermindern?
Ja, ich glaube, wichtig wäre es tatsächlich, dass es nicht nur einen Fokus gäbe auf dem nationalen Konflikt und insbesondere auch der Hauptstadt, so wichtig das natürlich ist, sondern dass es ein eigenes, besonderes Augenmerk auch auf der Situation in Darfur gäbe. Da müssten sicherlich die Nachbarstaaten und die Afrikanische Union eine wichtige Rolle spielen. Tschad ist natürlich ganz zuvorderst dabei. Es werden auch schon von einigen Sudanesen und anderen militärische Optionen in Erwägung gezogen oder vorgeschlagen. Frankreich hat auch Truppen im Tschad. Es wurde da schon spekuliert, dass eine Truppe da möglicherweise einen humanitären Korridor schaffen könnte. Aber das sind nur Spekulationen. Ich glaube, davon sind wir derzeit weit entfernt, dass das tatsächlich passieren würde. Ich glaube, was am wichtigsten ist, sowohl für Darfur als auch für Sudan, dass es eine möglichst einheitliche Vermittlungsplattform gibt und die fehlt halt im Moment.
Die Situation in Darfur erinnert stark an diejenige vor 20 Jahren. Damals sprach die amerikanische Regierung vom ersten Völkermord des 21. Jahrhunderts. Lange hat die internationale Gemeinschaft die Lage in Darfur unterschätzt damals oder ignoriert. Dann gab es international einen Aufschrei und es wurden entsprechende Konsequenzen gezogen. Ist es Ihrer Ansicht nach vorstellbar, dass sich dieses Szenario in Darfur aktuell nochmals wiederholt?
Das befürchten tatsächlich viele vor Ort in Sudan und welche, die die Geschehnisse in Sudan verfolgen. Wenn wir uns allein die Vertriebenenzahlen zum Beispiel anschauen, dann sind die beinahe jetzt schon so hoch seit dem 15. April, wie sie insgesamt auch während des Krieges in Darfur oder während der Hochzeit des Krieges in Darfur waren. Wir werden natürlich auch massive humanitäre Konsequenzen noch sehen, also Hunger, medizinische Unterversorgung, noch weitere Unterversorgung. Und all das wird weitere Opfer in großer Höhe zur Folge haben. Und ich glaube, dass es jetzt eher noch schwerer geworden ist als damals schon, die internationale Bereitschaft zu versammeln, da tatsächlich entschieden genug gegen vorzugehen.
Warum ist das jetzt noch schwieriger als vor 20 Jahren?
Weil es jetzt auf der internationalen Ebene viel weniger Gemeinsamkeiten gibt und viel weniger Konsens. Also der UN-Sicherheitsrat ist gespalten. Also Russlands Rolle spielt da natürlich eine große Rolle. Und damals war die Lage vielleicht noch, weiß nicht, übersichtlicher, aber es war halt eine Regierung, die Milizen unterstützt hat, die dann diese Verbrechen verübt haben, auch zusammen mit dem Militär. Und jetzt ist es eine so unübersichtliche Lage, wo Sicherheitskräfte gegeneinander kämpfen, dass es noch schwieriger werden wird, glaube ich, die richtigen Verbündeten zu finden für jeden internationalen Akteur, der da aktiv werden wollte. Und man hat natürlich diese Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, dass auch die Friedensmission, die es gab in Darfur, nicht wirklich effektiv war oder nur sehr begrenzt. Und deswegen so etwas nochmal zu versuchen, das wird, glaube ich, ganz schwer, dafür eine Bereitschaft zu finden.